ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 14. Juni, und wir zeichnen diese Folge um 11.30 Uhr auf.
Wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Ja, men det är ytterst, ytterst potent. På mycket, mycket långa avstånd så kan vi punktmålsbekämpa fienden där han befinner sig.
Das, was wir da gerade gehört haben, das war der Start einer hochmodernen PRISM-Rakete. Abkürzung, Englisch, steht für Precision Strike Missile. Und zwar im scharfen Schuss von einem amerikanischen HIMARS-System. Die Abkürzung haben wir schon mal gehört. Im Zusammenhang mit der Ukraine, aber diesmal geht es eben nicht um die Ukraine, sondern das Ganze ist passiert auf der schwedischen Schäreninsel Utö. Die liegt so etwa 40 Kilometer südlich von Stockholm in der Ostsee. Den Mann, den wir da gehört haben, das ist Patrik Gardesten, der stellvertretende Chef der schwedischen Marine, und der lobt die Rakete als extrem wirksam. Sie könne den Feind auf sehr, sehr große Entfernungen ganz genau treffen.
Vår bedömning är att det inte provocerar. Vår bedömning är att det bidrar till avskräckning.
Und nein, sagt er, aus schwedischer Sicht sei dieser Übungsschuss keine Provokation, in diesem Fall Richtung Russland, sondern ein Beitrag zur Abschreckung. Nochmal, das Ganze ist vor ein paar Tagen in Schweden passiert, nicht in der Ukraine. Die Ukraine hat diese supermodernen Raketen auch gar nicht bekommen, wohl auch, weil sie eben eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern haben und die USA weiter fürchten, dass die ukrainische Armee damit Ziele weit im russischen Hinterland angreifen könnte. Aber beim gegenwärtig laufenden Ostseemanöver, das heißt Baltops, da spielt eben diese Rakete und auch andere militärische Hightech eine große Rolle. Die Übung mit der PRISM-Rakete war ein Teil dieses eigentlichen Seemanövers. Und es geht darum, den Schutz des Ostseeraumes gegen mögliche russische Angriffe zu üben. Die Ostsee, die wird ja nach Finnlands und Schwedens Beitritt zur NATO auch schon NATO Lake genannt, also der NATO-See, weil eben Russland nur noch zwei relativ kleine Zugänge bleiben, nämlich bei St. Petersburg und bei Kaliningrad. Wie geht Putin mit dieser für ihn ja ziemlich ungünstigen Lage um? Wie sicher, wie unsicher ist die Ostsee? Mehr dazu im Schwerpunkt dieser Ausgabe von Streitkräfte und Strategien nach Annas Rundumblick, was die Lage in der Ukraine angeht und wichtige Entwicklungen natürlich im Zusammenhang mit Russlands Angriffskrieg.
Die gegenseitigen Angriffe von Russland gegen die Ukraine, von Ukraine gegen Russland sind auch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag weitergegangen. Laut russischem Verteidigungsministerium hat die Ukraine russische Grenzregionen mit Drohnen angegriffen. Belgorod, Wolgograd, Woronesch und Kursk und dann auch noch die von Russland annektierte ukrainische Halbinsel Krim. Und mehr als 80 Drohnen sollen die Ukrainer in die unterschiedlichen russischen Regionen geschickt haben. Inwieweit nun die russische Flugabwehr alle Drohnen abwehren konnte, das ist nicht klar. Aus der russischen Region Rostow wurden Stromausfälle gemeldet, aber bislang keine Berichte über Opfer. Die russischen Streitkräfte haben derweil weiter die ukrainische Seite angegriffen, gleich mehrere Ziele mit Kampfdrohnen, aber auch mit der gefürchteten Hyperschallrakete Kinschall. Das heißt ja Dolch. Und es gab in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew einige Explosionen. Und dabei soll es sich um Feuer der ukrainischen Flugabwehr gehandelt haben. Und es soll auch russische Angriffe auf Orte in der Westukraine gegeben haben. Und zwar in der Nähe des Luftwaffenstützpunktes, an dem westliche Kampfjets vom Typ F-16 auftauchen könnten. Also ich sage könnten, wenn sie denn von westlichen Partnern geliefert werden. Auch da gibt es keine Angaben zu Schäden an zivilen Objekten. Was die Treffer auf militärische Ziele angeht, darüber erfahren wir normalerweise nichts, wenn es um die Ukraine geht.
Wissen wir denn, wie es an der ukrainischen Front aussieht?
Also der ukrainische Generalstab hat am Donnerstag mehr als 87 russische Angriffe gezählt, und zwar entlang der Front im Süden und im Osten der Ukraine. Und unsere Kollegin Rebecca Barth hatte die Möglichkeit, ukrainische Soldaten an der Front in der Region Kharkiv zu besuchen und auch mit einigen von ihnen zu sprechen. Zum Beispiel mit dem ukrainischen Kommandeur, den sie dort getroffen hat. Der heißt Anton. Und mit ihm hat sie über die Tatsache gesprochen, dass die ukrainischen Truppen weniger Soldaten haben als die russischen und was das für Probleme bedeutet.
Das ist so. Es herrscht völliger Personalmangel, da der Feind bevölkerungstechnisch in der Überzahl ist. Die Russen haben auch einen totalen Vorsprung in der Technik, bei den Waffen, bei der Artillerie, bei Raketen und in der Luft. Die Russen werden also nicht aufhören.
Also die Russen wollen nicht aufhören, aber die Ukrainer offenbar auch nicht. Sie wollen auch nicht aufhören zu kämpfen, obwohl sie erschöpft sind. Das hat der ukrainische Kommandeur Anton Rebecca erzählt.
Wenn man jetzt theoretisch einer Art Waffenstillstand oder so zustimmt, dann ermöglichen wir dem Feind nur, seine Ressourcen aufzufüllen. Auch solange es bei uns politische Schwankungen wie Verzögerungen bei Waffenlieferungen gibt, wird der Feind das nutzen, um seine Ressourcen aufzustocken.
Also das, was Anton sagt über einen Waffenstillstand, einen möglichen Waffenstillstand. Und wenn man dann auf die Debatte bei uns im Land guckt und auf die Forderung von einigen, die Ukrainer sollten doch aufhören zu kämpfen, das ist etwas, glaube ich, was in jedem Fall interessant ist zu hören.
Interessant wird auch das, was auf uns zukommt an diesem Wochenende, nämlich da geht es ja auch um den Krieg in der Ukraine und die Frage, wie er beendet werden kann. In der Schweiz findet dieser sogenannte Friedensgipfel statt. Was können wir davon erwarten?
Naja, jedenfalls keinen Frieden. Die Schweizer nennen dieses Treffen übrigens selbst nicht Friedensgipfel oder Friedenskonferenz, sondern Konferenz zum Frieden. Und das scheint mir doch treffender. Wir wissen seit Wochen, Kremlchef Putin ist nicht eingeladen. Er hat aber auch schon an anderer Stelle mitgeteilt, dass er sowieso nicht gekommen wäre. Aber Putin wäre nicht Putin, wenn er nicht doch noch versuchen würde, das Treffen in der Schweiz auf den letzten Metern etwas durcheinander zu bringen. Und das hat er getan an diesem Freitag. Da hat er überraschend Bedingungen für Friedensgespräche mit der Ukraine formuliert. Und demnach sei sein Land bereit, so Putin, die Kämpfe einzustellen und Gespräche aufzunehmen, wenn sich die ukrainischen Streitkräfte aus den östlichen Regionen zurückziehen, die Regierung in Moskau bereits annektiert hat. Und außerdem sollte die Ukraine nicht der NATO beitreten. Das ist die Forderung Russlands, und Russland würde dann einen sicheren Abzug der ukrainischen Truppen von der Front gewährleisten, sagt Putin. Und ihm zufolge gehe es bei seinem Friedensvorschlag nicht um eine zeitlich begrenzte Feuerpause, sondern darum, den Konflikt vollständig zu beenden. So viel von Wladimir Putin. Und natürlich gibt es auch sofort eine Reaktion aus der Ukraine, aus Kiew. Der ukrainische Außenminister Kuleba hat dem Vorstoß aus Moskau umgehend eine Absage erteilt. Der russische Machthaber wolle lediglich die internationale Gemeinschaft kurz vor dem Gipfel in der Schweiz in die Irre führen, so Kuleba. Und der Berater des ukrainischen Präsidenten, Michailo Podolyak, hat sich auch zu Wort gemeldet. Und er hat der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, es gebe keine Möglichkeit, einen Kompromiss zwischen Putins Erklärung und der Position der Ukraine zu finden. Putins Vorschlag laufe darauf hinaus, dass die Ukraine ihre Niederlage anerkenne und ihre Souveränität aufgebe. Putins Vorschlag sei nicht ernst zu nehmen und spiele hinsichtlich Verhandlungen keine Rolle. Und wie bereits der ukrainische Außenminister, sieht auch Podolyak in Putins Vorstoß den Versuch, einen Tag vor der Friedenskonferenz in der Schweiz die Agenda zu bestimmen. Meiner Ansicht nach ist das ganze Manöver aus Moskau ein Putin-Classic. Mal gucken, ob der noch irgendwelche Auswirkungen auf das Treffen am Wochenende in der Schweiz hat. Wir beschäftigen uns in unserer nächsten Ausgabe von Streitkräfte und Strategien am Dienstag mit dem Gipfel. Und dann wissen wir auch ganz genau, wie viele Länder vertreten waren, welche nicht gekommen sind, wie zum Beispiel China, und auch, was besprochen wurde.
Lass uns doch mal kurz nach Italien gucken jetzt. So weit ist es ja nicht von der Schweiz zum Treffen der 7 führenden Wirtschaftsnationen, besser bekannt als G7-Gipfel. Da war Selenskyj ja auch am Donnerstag eingeladen als Gast. Was hat er mitnehmen können?
Einiges, vor allen Dingen eine große Zusage, und zwar über 50 Milliarden Dollar, ein Kredit über 50 Milliarden Dollar, das sind rund 46 Milliarden Euro. Und diesen Kredit soll die Ukraine bis Ende des Jahres bekommen. Und das Besondere an diesem Kredit, er wird abgesichert durch Zinserträge aus eingefrorenem russischen Staatsvermögen. Es ist ja so, dass in den USA und vor allen Dingen in Europa rund 260 Milliarden Euro russisches Zentralbankgeld eingefroren auf Banken rumliegt. Und daraus die Zinserträge sollen nun genutzt werden für die Absicherung des Kredits. Die Details sollen jetzt geklärt werden. Also auch von welchem Land kommt der Kredit über die 50 Milliarden Dollar. Die USA sind mit an Bord, und dann auch noch mal gucken, welche anderen G7-Staaten sich da noch durchringen können. Es ist lange über diesen Kredit verhandelt worden. Auch Deutschland und Frankreich waren zunächst nicht sicher, ob das jetzt mit den Zinserträgen aus dem eingefrorenen russischen Geld so eine gute Idee ist. Aber letztendlich haben dann doch alle eine gemeinsame Lösung gefunden. Und die G7-Staaten sehen diesen Kredit als eine Erinnerung an Kreml-Chef Wladimir Putin, dass wir nicht nachgeben. So hat es jedenfalls US-Präsident Biden in Italien formuliert, und Kanzler Scholz sagte das.
Der russische Präsident hat einen ganz offensichtlichen Plan. Er will so lange seinen Krieg vorantreiben, bis alle anderen aufgeben, die Ukraine zu unterstützen. Und dieser Plan ist heute gescheitert.
Wichtig für die Ukraine an diesem Kredit: das Geld kann es ausgeben für den Wiederaufbau, für den Kauf von Waffensystemen oder um überhaupt den ukrainischen Staat am Leben zu halten und am Laufen zu halten.
Wie reagiert denn jetzt Russland darauf, dass die Zinsen aus dem eingefrorenen Staatsvermögen für diesen Kredit für die Ukraine genutzt werden?
Ja, der Kreml reagiert mit einer Drohung. Kreml-Chef Putin hat sich zu Wort gemeldet. Für ihn ist die Verwendung russischen Vermögens durch die G7 Diebstahl. Westliche Staaten, so Putin, versuchten eine Art Rechtsgrundlage zu finden. Aber trotz aller Beschönigungen sei Diebstahl immer noch Diebstahl und werde nicht ungestraft bleiben. Und auch aus dem Außenministerium, aus dem russischen Außenministerium kam Drohung. Die dortige Sprecherin sagte, die Russland faktisch gestohlenen Mittel für kriegerische Abenteuer des Kiewer Regimes zu nutzen, ist verbrecherisch und zynisch und stellt einen weiteren Schlag gegen internationales Recht dar. Und auch die Sprecherin sagte, die russischen Reaktionen würden für Brüssel schmerzhaft ausfallen. Ja, wir werden das beobachten.
Selenskyj wird es natürlich freuen, die Zusage über 50 Milliarden Dollar. Und das war ja auch nicht das Einzige, was er jetzt auf der Habenseite hat nach dem G7-Gipfel. Da gab es noch zwei weitere bilaterale Sicherheitsabkommen. Welche denn?
Ja, das sind die Sicherheitsabkommen einmal mit Japan. Da geht es um eine Laufzeit von 10 Jahren. Das ist ja so die übliche Laufzeit bei den Sicherheitsabkommen, auch zwischen Deutschland und der Ukraine. Es ist das Abkommen über 10 Jahre. Und Japan unterstützt die Ukraine in diesem Jahr mit 4,5 Milliarden Dollar und auch in den weiteren Jahren mit noch nicht weiter genannten Summen. Und dann haben US-Präsident Biden und der ukrainische Präsident Selenskyj den G7-Gipfel genutzt und ein gemeinsames Sicherheitsabkommen unterzeichnet. Die USA sind ja die wirtschaftlich stärkste Macht der G7-Gruppe, und demzufolge ist es letztendlich auch das wichtigste Abkommen. Und Volodymyr Selenskyj hat deshalb von einem wirklich historischen Tag gesprochen, nachdem dann dieses Abkommen unterzeichnet wurde.
Today is a truly historic day, and we have signed the strongest agreement between Ukraine and the US since our independence.
Wir haben das stärkste Abkommen zwischen der Ukraine und den USA unterzeichnet seit unserer Unabhängigkeit, so Selenskyj. Unabhängigkeit der Ukraine, das heißt also seit 1991. Und was ich interessant finde, ist, dass für Selenskyj dieses Abkommen offenbar stärker und verlässlicher ist als das Budapester Memorandum. Das ist ja das Memorandum, das die Ukraine 1994 unter anderem mit den USA unterzeichnet hatte. Und damals hatte die Ukraine ja alle Nuklearwaffen an die Russische Föderation abgegeben, geben also alle Nuklearwaffen auf seinem Boden zurück an die Russische Föderation gegeben und war dann auch dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten. Und im Gegenzug da hatten die USA und auch Großbritannien der Ukraine innerhalb des Budapester Memorandums Sicherheitsgarantien zugesagt. Sicherheitsgarantien allerdings, die, wie wir wissen, nicht stark genug waren, um Russland 2014 von der Annexion der ukrainischen Krim abzuhalten und dann 2022 von der Vollinvasion der Ukraine. Und es ist klar, wenn Selenskyj sagt, jetzt dieses Sicherheitsabkommen, das ist das Stärkste, dass er davon ausgeht, dass das stärker ist als das Budapester Memorandum. Und ich fand auch noch ganz spannend zu sehen, wie US-Präsident Biden sich präsentiert hat. Er wollte nämlich keinen Zweifel an der Verlässlichkeit seines Landes gegenüber der Ukraine lassen. Und er sagte, diese Frage hätten die USA, hätten die G7 beständig und immer wieder mit Ja beantwortet. Wieder und wieder sagen wir, so Joe Biden, dass wir der Ukraine beistehen.
The United States, the G7 and countries around the world have consistently answered the question by saying, yes, we will. We will say it again. Yes, again and again and again. We're going to stand with Ukraine.
Nun wird in den USA Anfang November gewählt und das amerikanische Sicherheitsabkommen mit der Ukraine ist nicht vom US-Kongress verabschiedet worden, sondern lediglich vom Präsidenten unterzeichnet. Es ist also möglich, dass ein anderer US-Präsident im Weißen Haus dieses Abkommen wieder kassiert. Es wäre nicht das erste Mal, aber bis dahin jedenfalls gilt erstmal dieses Sicherheitsabkommen.
Und die USA haben ja zumindest nicht nur schöne Worte auf Papier geschrieben, sondern sie haben auch konkrete Taten angekündigt.
Ja, das haben sie. Präsident Biden hat der Ukraine Hoffnung auf eine stärkere Luftverteidigung durch weitere Patriot-Systeme aus dem Ausland gemacht. Biden sagte, es gebe von 5 Ländern Zusagen für Patriot-Batterien und auch andere Flugabwehrsysteme. Und auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskyj hat dann Biden nochmal unterstrichen, dass die USA derzeit andere Rüstungskunden warten lassen würden, um die Ukraine mit Patriot-Abwehrsystemen zu versorgen. Und der US-Präsident wörtlich, alles, was wir haben, wird an die Ukraine gehen, bis ihr Bedarf gedeckt ist. Und Selenskyj hat gesagt, sein Land brauche mindestens 7 Patriot-Abwehrsysteme. Und da müssen wir einfach mal gucken, wie das ausgeht.
Dankeschön, liebe Anna, für diesen Rundumblick. Wir kommen jetzt zum Schwerpunkt dieser Streitkräfte- und Strategiefolge. Es geht um den, ich sag mal, Brennpunkt Ostsee, wo gerade wieder unter amerikanischer und auch deutscher Führung das große Manöver Baltops läuft. 20 Nationen sind dabei, 50 Schiffe, etwa 85 Flugzeuge, knapp 10.000 Soldaten. Das Ganze schon zum 53. Mal, aber eben angesichts der Lage doch unter besonderen Umständen, denn nur gerade 2 Wochen vor Manöverbeginn gab es ja diese Berichte über ein online veröffentlichtes und dann schnell wieder zurückgezogenes Papier des russischen Verteidigungsministeriums. Inhalt: der Plan zur einseitigen Verschiebung russischer Seegrenzen vor St. Petersburg und der russischen Exklave Kaliningrad. Und ganz kurz danach hat dann das NATO- und EU-Mitglied Estland gemeldet, dass Russland einige Navigationsbojen aus dem Grenzfluss Narva entfernt habe. Das sind eigentlich oder waren eigentlich kleine, auch noch ungeklärte Vorfälle, aber die Aufregung war groß und die Schlagzeilen fast noch größer. Das zeigt, dass die Nervosität eben groß ist, weil die Bedrohung durch Russland als groß wahrgenommen wird. Und genau darüber habe ich mit Dr. Michael Paul gesprochen. Er ist Sicherheitsexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und er hat mir erstmal erklärt, was Putin, was Russland, zuletzt mit dem NATO-Beitritt der Ostseeanrainer Finnland und Schweden eigentlich verloren hat. Wie also der Status der Ostsee vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion war.
Ja, während des Ost-West-Konflikts wurde die Ostsee als Meer des Friedens bezeichnet vom Warschauer Pakt. In der eigenen Auslegung hat diese Beschreibung quasi einen Mare Clausum-Anspruch beinhaltet. Also ein Anspruch auf die Ostsee als sowjetisch dominiertes Meer. De facto war damals die Ostsee geteilt in eine vom Warschauer Pakt kontrollierte Zone und eine von der NATO kontrollierte Zone, westlich von Fehmarn bis zum Skagerrak, also bis zur Norwegen hoch. Dänemark, Deutschland und Norwegen sicherten damals die Ostsee-Zugänge, die damalige Bundesrepublik Deutschland. und die DDR auf Seiten des Warschauer Paktes dann hätten. Und darüber hinaus gab es mit den beiden bündnisfreien Staaten, Schweden und Finnland, ein Gebiet in der Ostsee, das ebenfalls gewisse Relevanz hatte für die Kontrolle der wesentlichen Seeverbindungslinien, die damals der Warschauer Pakt in diesem Raum besessen hat. Ist man damals dann davon ausgegangen, dass diese Gebiete Ziel einer sowjetischen Aggression werden könnten, was auch in den Verteidigungsplänen der NATO gesichtet wurde. Also damals ging man nicht davon aus, dass die sowjetischen Streitkräfte, das heißt auf gut Deutsch der Warschauer Pakt, in seiner Gesamtheit überlegen sein würde und relativ frühzeitig Teile des dänischen, südnorwegischen und norddeutschen Territoriums besetzen würden.
Schalten wir mal jetzt in die Jetztzeit. Das hat sich ja offensichtlich doch deutlich verändert. Wir haben jetzt Schweden und Finnland in der NATO seit einiger Zeit. Das heißt, der russische Einfluss ist schon erheblich zurückgedrängt. Haben die überhaupt noch irgendwelche Optionen dort?
Oh, natürlich. Kaliningrad ist hochgerüstet. Und von dort aus gibt es die sogenannten A2AD-Systeme, das heißt Abhaltesysteme, die in den Raum einwirken können. Aber letzten Endes gehe ich eigentlich davon aus, dass Russland wie alle NATO-Staaten daran interessiert sind, dass die Seeverbindungslinien offen bleiben. Also wir reden hier tatsächlich, wenn es zu einer Störung, wenn es zu überhybride Tätigkeiten hinausgehende Aktivitäten militärischer Art kommen würden, dann sprechen wir bereits von einem militärischen Konflikt, das heißt einem Krieg zwischen NATO und Russland.
Kommen wir später nochmal drauf. Ich habe eben gesagt, NATO Lake Ostsee, da haben Sie sofort gesagt, das ist ein Schmarren. Trotzdem hält sich dieser Begriff. Was ist da Ihre Expertise? Warum sagen Sie, das ist der NATO-See, obwohl ja faktisch tatsächlich alles NATO ist, bis auf Kaliningrad, St. Petersburg, warum stimmt das nicht?
Ja, weil es natürlich weiterhin Seewege gibt, die zu internationalen Gewässern zählen und die von allen Staaten frei befahrbar, passierbar sind. Also NATO Lake wäre ein falscher Begriff, weil es schlichtweg im Widerspruch zum Seerecht wäre. Da wir ja für die liberale, regelbasierte Ordnung eintreten, würden wir uns selbst widersprechen, wenn wir das zum NATO Lake machen würden.
Ich sehe das auch eher vielleicht nicht als Säbel, sondern als Wortgerassel, vermutlich Richtung Moskau. Das ist für mich aber ja trotzdem auch ein Alarmsignal. Da braut sich ja was zusammen, eben auch nicht nur verbal. Ich habe gesagt, wir haben Baltops, das große Manöver gerade in der Ostsee. Das wird wie immer beobachtet von Schiffen, von russischen Schiffen natürlich. Wir haben Provokationen, wir haben diese seltsamen Grenzpläne, die es vielleicht gibt oder vielleicht nicht. Die wurden ja wieder zurückgezogen. Ist das eine volatile Situation? Das ist zumindest mein Eindruck im Moment. Belauert man sich dort? Versucht Putin nicht doch wieder irgendwie einen Fuß oder einen größeren Fuß in die Tür zu kriegen, also mehr Macht zu haben?
Gehört eigentlich von Anfang an zur russischen Verunsicherungspolitik, eigentlich auf allen Ebenen, von der nuklearen bis zu solchen konventionellen und legalistischen Methoden, dass er immer wieder Vorstöße macht. Also das hat ja auch sogar die amerikanisch-russische Grenze in der Beringstraße betroffen. Auch dort wurde sie in Frage gestellt, meines Wissens aus der Staatsduma heraus. Das gehört zu diesem Wortgeplänkel, zu dieser Desinformationskampagne, die Putin als alter KGB-Agent natürlich immer noch gut in Erinnerung hat und ziemlich gut auch benutzt, um westliche Politiker vom amerikanischen Präsidenten über den deutschen Bundeskanzler bis zu den Akteuren in der Region zu verunsichern. Eigentlich sind die finnischen und die baltischen Kollegen sehr viel, sagen wir mal, entschiedener in ihrer Reaktion auf solches Wortgedöns. Und erwähnen es ab, weil sie natürlich sehr viel reichere Erfahrungen mit Russen haben und vieles als schlichtweg Beeinflussungskampagnen sehen, die letzten Endes keine tatsächlichen Taten folgen lassen. Russland ist de facto ja sehr viel schwächer, als es in Zeiten des Warschauer Paktes war. Ich meine, die Streitkräfteverhältnisse sind einfach ungleich anders jetzt gelagert und mit dem Beitritt von Schweden und Finnland hat sich die Situation in der Ostsee grundlegend verändert.
Obwohl man doch den Eindruck hatte, dass die russische Marine immer noch ganz, ich sag's mal salopp, ganz gut in Schuss ist in der Ostsee.
Ja, und in der Tat ist ja auch mit den zerstörten Booten und Schiffen, die durch die Ukrainer versenkt wurden, immer noch eine mächtige und schlagkräftige Marine. Und das darf man nicht übersehen. Auch die Luftwaffe ist natürlich bisher noch nicht von dem Ukraine-Krieg so sehr betroffen wie die Landstreitkräfte. Also insofern haben wir mit Russland einen militärisch starken und erfahrenen Gegner zu tun.
Sie haben eben Schweden angesprochen, Finnland, die baltischen Länder. Ich habe in der Vorrecherche für dieses Gespräch mal geguckt. Es gibt in Schweden, zumindest im öffentlichen Fernsehen von Schweden, ganz konkrete Filme, die sich mit Szenarien zum Beispiel eines russischen Angriffs auf die Ostseeinsel Gotland, wie die Schweden sagen, wir sagen gerne Gotland, beschäftigen. Es hieß ja immer, wer Gotland hat, der hat die Ostsee. Da wird ganz konkret überlegt, wenn dort eine Invasion stattfindet, wenn dann der Suwalki Gap zwischen Belarus und Litauen dicht gemacht wird, dann könnte Russland relativ leicht die Ostsee absperren. Solche Szenarien gibt es da. Die Schweden haben Gotland aufgerüstet. Ich habe den Eindruck, die sind deutlich wacher als wir. Verschlafen wir da eine wachsende Bedrohung als Deutschland oder als Rest-NATO?
Deutschland ist natürlich in der Pflicht, die großen Worte der Zeitenwende auch tatsächlich umzusetzen. Und wir haben tatsächlich bisher noch nicht das Nötige getan und das Nötige investiert, insbesondere, dass wir über diese 100 Milliarden Sonderfonds hinaus die Bundeswehr tatsächlich wieder befähigen zur Landes- und Bündnisverteidigung. Da wird Deutschland allmählich zur Sicherheitsgefahr für Europa. Insofern müssen wir dringend nachlegen. Und es ist zu hoffen, dass unser Finanzminister mal vielleicht eine schlaue Idee hat, wie er endlich mal diese Schuldenbremse überwindet und tatsächlich aus einem Wahlkampfschlager endlich herausfindet zu einer soliden sicherheitspolitischen Finanzierung.
Das würde dann in Ihren Augen auch für die Marine gelten und für die Sicherung des Ostseeraums.
Aber natürlich. Der Beitritt von Schweden und Finnland erleichtert letzten Endes der Bundeswehr und insbesondere der deutschen Marine in Zukunft gewisse Fähigkeiten auch in den arktischen, nordatlantischen Raum zu verlegen, weil eben Schweden und Finnland künftig diese Aufgaben in der Ostsee auch mit übernehmen können. Aber das ändert nichts an der Situation, dass wir historisch die kleinste Marine aller Zeiten haben.
Nochmal zurück zu Gotland, zu Bornholm. Da hat der Oberkommandierende der schwedischen Militärstreitkräfte gesagt, er sei sich sicher, dass Putin diese beiden Inseln sogar im Visier habe. Teilen Sie so die Auffassung? Denken Sie, das ist möglich, dass es da entsprechende Pläne schon gibt?
Naja, angeblich wird Putin nur von drei Menschen beraten, die längst verstorben sind, nämlich von Ivan dem Schrecklichen, Alexander und Katharina der Großen. Und Alexander hat tatsächlich vor 200 Jahren dieses Zitat verursacht, dass die Kontrolle über Gotland wichtig ist, um die Region zu beherrschen und dass Gotland der Schlüssel zum Westen ist. Insofern weiß auch Putin um die Bedeutung und hat natürlich entsprechende Pläne. Aber wie gesagt, durch die Ukraine, durch den Ukraine-Krieg, durch den von Russland selbst verursachten Angriffskrieg ist Russland derzeit so geschwächt, dass es in absehbarer Zeit eine derartige Invasion nicht durchführen könnte.
Damit reden wir jetzt ja über militärische Mittel. Sie haben in Ihrem Aufsatz ja auch über hybride Kriegsführung geschrieben. Und das ist ja eigentlich das, was wir mit den ungeklärten, aber eben doch Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines erlebt haben. Es liegen eine Menge Seekabel in der Ostsee. Halten Sie das letztlich für gefährlicher, dass dort eher in Richtung Hybrid es noch zu weiteren Angriffen kommen könnte, zu Störmanövern?
Naja, de facto hat Putin ja bereits 2007 mit seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz und danach mit dem ersten Angriff auf einen souveränen Staat, also den ersten Cyberangriff auf einen souveränen Staat, nämlich Estland, damals die hybride Kriegsführung begonnen. Also de facto befinden wir uns seit Jahrzehnten, eigentlich genauer gesagt, in einem Kriegszustand, den wir als solchen nicht ausdrücklich bezeichnen. Wir haben ja auch im Grundgesetz für solche hybride Situationen eigentlich keinen Begriff. Ist es ein Spannungsfall? Ja, klar, eigentlich ist es schon bereits ein Spannungsfall. Aber wir haben über Jahrzehnte eigentlich diese Eskalation nicht sehen wollen und befinden uns jetzt de facto in einer Situation, die einem Kriegszustand ziemlich ähnelt. Und da ist mit mehr zu rechnen, klar.
Sind wir dagegen ordentlich aufgestellt?
Nein, leider im Augenblick noch nicht.
Was fehlt?
Es fehlt an allen Ecken und Enden. Es fehlt sowohl an gesetzgeberischen Eingriffsmöglichkeiten. Wer ist denn als erster dran, wenn es zum Beispiel auf einen Angriff auf ein Kabel, auf eine Pipeline gibt? Das sind erstmal die privaten Nutzer. Wer ist dann als nächster dran? Die Polizei? Ja, eigentlich theoretisch ja die Polizei. Ja, darf die Bundeswehr? Oh, das ist zivil-militärische Zusammenarbeit. Ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also wir haben sowohl bei den gesetzgeberischen Mitteln als auch bei den militärischen und sonstigen Eingriffsmöglichkeiten extrem viele Defizite, die sich über Jahrzehnte des Friedenszustandes entwickelt.
Und da komme ich jetzt nochmal wieder zurück aufs Maritime, denn Sie schreiben auch, dass gerade die Weltmeere sozusagen zum Brennpunkt werden von großen geopolitischen Interessengegensätzen und Machtkämpfen. Frage erstmal, warum eigentlich das Meer eher als das Land?
Das hat mit dem Aufwachsen von China zu tun. China als hybride Land-Seemacht inzwischen mit der größten Flotte der Welt hat die Meere als den wichtigsten Raum bezeichnet in diesem Jahrhundert und sieht letzten Endes den Aufwuchs zu einer Supermacht über die Meere, ähnlich wie damals letzten Endes die großen Seemächte Großbritannien und USA dies getan haben. Letzten Endes folgen sie den historischen Vorbildern und die Meere, ja, 2/3 der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Insofern sind sie dann natürlichen Wege für sowohl friedliche Zwecke wie Handel, aber eben auch für die Kriegsführung und für die Beeinflussung. Also Naval Diplomacy hat eben auch seine Möglichkeiten, gerade über die See eben, weil sie am besten dazu befähigt, mit anderen Menschen, Kulturen und Ländern Kontakt aufzunehmen. Das kann natürlich sowohl auf friedliche wie unfriedliche Art und Weise geschehen.
Dazu passt ja die neue russische Militärdoktrin von 2022, wo ausdrücklich gesagt wird, wir wollen wieder eine russische Seemacht bilden. Da schließt die Ostsee ein, aber ja auch ganz oben arktische Gewässer. Für wie gefährlich halten Sie denn diese Perspektive, dass neben China irgendwann auch Russland wieder aufwächst und dort ein Machtfaktor wird, wenn er nicht das schon ist mit den U-Booten?
Gefährlich wird es in der Aktion mit China letzten Endes. Wir haben ja bereits eine rege Zusammenarbeit im maritimen Raum. Ich habe mal Allianz auf hoher See, das ist mal bezeichnet, obwohl diese Beziehung zwischen China und Russland natürlich sehr viel differenzierter zu betrachten. Es ist längst keine Allianz, es ist eine pragmatische Partnerschaft, die aber auf Werten und Zielen beruht, die beiden gemein sind. Beide wollen die liberale, regelbasierte Ordnung abschaffen und letzten Endes das Recht des Stärkeren etablieren. Und dazu gehören natürlich Marineverbände in erster Linie dazu. Aber sie eben Möglichkeiten bieten zur Machtprojektion über große Entfernungen.
Und da sagen Sie mir in diesem Interview, wir haben gerade die kleinste deutsche Marine aller Zeiten. Wie sieht es denn NATO-mäßig aus? Ich habe das Baltops angesprochen, da sind 20 Nationen gerade mit über 50 Schiffen, 9000 Soldaten in der Ostsee unterwegs. Ist das einfach nur eher eine verzweifelte Geste oder kann man sich da ein bisschen Hoffnung machen, dass der Westen und die Verfechter der wertebasierten Ordnung auch dort mittelfristig und langfristig was entgegenzusetzen haben?
Wir brauchen in der Tat mehr von diesen Übungen, weil wir schlichtweg diese Zusammenarbeit der verschiedenen Marinen wieder üben müssen. Und darin liegt zweifellos die Stärke des Westens, dass er eben über sehr viele Länder mit entsprechend militärischen Mitteln verfügt, aber allesamt, also auch Schweden, auch selbst Finnland, müssen wieder gerade im maritimen Raum wieder Fähigkeiten erzeugen und schlichtweg nachrüsten, damit wir in Zukunft in, sagen, 5 bis 10 Jahren auf einen militärischen Konflikt mit Russland tatsächlich reagieren können und mit dieser Aufrüstung eben abschrecken können vor einer möglichen Eskalation von Situationen, die in den nächsten Jahren zweifellos immer wieder passieren werden, weil Russland es darauf anlegt, möglichst den Westen in Unsicherheit, in unsichere Situationen zu boxieren.
Schlussfrage nochmal. Wir reden über die Ostsee schwerpunktmäßig hier, aber dieses Szenario, was Sie da schildern, das wird vermutlich nicht zwingend in der Ostsee passieren, sondern das ist eins Ihrer Gebiete, möglicherweise viel weiter hoch im Norden in der Arktis. Was passiert da im Moment gerade? Was baut sich da zusammen?
Die Arktis ist eigentlich im Vergleich zum Indopazifik, zum Südchinesischen Meer noch vergleichsweise friedlich. Man darf nicht vergessen, dass Russland selber daran interessiert ist, eine gewisse Stabilität in der Arktis aufrechtzuerhalten, um dort die fossilen Ressourcen auszubeuten. Aber es gehört auch zu den Szenarien, dass Russland im Falle des Falles zum Beispiel Spitzbergen angreifen würde und eventuell eine Invasion dieses norwegischen Archipels plant, um dort die Kontrolle der Räume auszudehnen. Insofern besteht Eskalationsgefahr auch in der Arktis.
Wird irgendwas dagegen getan? Es gibt den Arktischen Rat, der ist, glaube ich, gerade nicht aktiv wegen der russischen Aggression. Wie sieht's aus?
Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten und auch Gesprächen, die wir führen, auch auf Track-2-Ebene mit Russen. Insofern versucht man weiterhin, die Kommunikationskanäle offen zu halten. Aber an der russischen neoimperialen Politik selbst können wir leider nichts ändern.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war Dr. Michael Paul, Mitglied der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik. Es gibt übrigens ein Werk, das er zusammen mit Göran Swistek unter dem Dach der SWP der Stiftung veröffentlicht hat. Das nennt sich Geopolitik im Ostseeraum, die Zeitenwende im Kontext von kritischer maritimer Infrastruktur, Eskalationsgefahren und deutschem Führungswillen. Ist schon ein Jahr alt, aber interessant zu lesen. Den Link gibt's in den Shownotes. Unter anderem, wir verlinken Ihnen und euch auch den aktuellen Podcast der Kolleginnen und Kollegen bei 11KM aus einem ganz konkreten Grund. Da geht es nämlich auch um den Hohen Norden. Es geht konkret um das schwedische Wehrpflichtmodell und wie das im Zusammenhang mit dem steht, was unser Minister Pistorius in dieser Woche vorgestellt hat. In aller Bescheidenheit, der Gast bin ich, aber das ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, das ist wirklich spannend, sich einfach nochmal klar zu machen, wo sind da Übereinstimmungen. Und wenn wir schon bei Schweden sind, die Insel Gotland haben wir angesprochen. Es gibt am Sonntag, an diesem Sonntag und danach natürlich online immer zu gucken, im Ersten oder im Weltspiegel einfach einen Film, der heißt Gotland zwischen Tourismus und Militär von unserem Kollegen Christian Blenker. Auch das absolut empfehlenswert. Link in den Shownotes.
Sachen von Christian Blenker sind immer empfehlenswert, kann ich nur dazu sagen. Das war's jetzt für Streitkräfte und Strategien an diesem Freitag. Wir wünschen ein schönes Wochenende und wie immer können Sie uns schreiben. Wir freuen uns über jede E-Mail, bitte an streitkräfte@ndr.de. Wir verabschieden uns und wir, das sind Carsten Schmiester und Anna Engelke. Und wir haben noch eine Empfehlung für euch. Der neue Podcast, Die Anschlags, Russlands Spione unter uns. Es geht um die Geschichte eines Ehepaars, ganz normale, unauffällige Leute vom Typ netter Nachbar nebenan.
Man hatte ein kleines Häuschen, man fuhr in den Skiurlaub, man pflegte die Kontakte mit der Nachbarschaft. Also das perfekte, idyllische Leben in einer deutschen Kleinstadt. Völlig unauffällig.
Anschlag. Ein merkwürdiger Nachname, oder? So aber haben sie sich vorgestellt. Als Heidrun und Andreas Anschlag. Jahrzehntelang haben sie unter uns gelebt. Wie ein ganz normales Ehepaar eben. Aber wer waren die Anschlags wirklich?
Man dachte, man ist im falschen Film.
In diesem Podcast geht es darum, wie Russland uns seit Jahrzehnten mit illegalen Spionen ausspioniert. Mein Name ist Florian Flade. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Spionage und mit Geheimdiensten. Jetzt, mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine, sind solche Themen plötzlich wieder super präsent. Giftanschläge, Morde, Hackerangriffe, Desinformation, Fake News, Trollarmeen und eben auch Spione. Die Anschlags, Russlands Spione unter uns. Alle 6 Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Ein Podcast von WDR und NDR 2024.